So, willkommen zu einer neuen Folge des Ox-Podcast. Heute zu Besuch bei mir im virtuellen Studio ist Georg von Pogendroblem. Schönen guten Abend. Hallo.
Hi, genau, freut mich. Danke, dass das jetzt geklappt hat. Wir haben das ja länger geplant und jetzt irgendwie mit den ganzen Corona-Verwirrungen und so freue ich mich, dass ich jetzt zu Gast bin und wir uns auch mal so kennenlernen.
Im virtuellen Raum, so wir schauen, wir haben das, sage ich mal, zu den Zuhörern draußen und Zuhörerinnen draußen am Bildschirm. Wir machen das immer per Video und meine Frau Uschi, die sagte jetzt beim aktuellen Ox-Podcast, den ich mit Fabi gerade gemacht hatte, sei ihr total aufgefallen, dass wir das eben nicht nur über eine Audioverbindung gemacht haben, sondern über Video. Man würde einfach merken, dass man ganz anders kommuniziert und sich, ja, wie auch immer, gegenübertritt, wenn man das Ganze im nicht nur über Audio macht, sondern dass man sich einfach sieht. Also diese visuelle Kommunikation eben auch noch eine Rolle spielt, obwohl man sie im Podcast nicht sieht. Was hast du denn so für Erfahrungen oder was habt ihr als Band in Corona-Zeiten für Erfahrungen gemacht, was jetzt einfach so den Bandzusammenhalt betrifft? Gibt es die Band überhaupt noch, wenn man monatelang nicht probt?
Genau, also wir haben tatsächlich so, hatten so das Jahr über, also 2020 über, immer wieder mal so ein paar Probephasen oder Probewochenenden gemacht. Wir haben auch im November noch neue Demos aufgenommen. Ich auch gleich nochmal vielleicht mehr zu sagen. Aber wir haben jetzt seit November, also seitdem quasi klar wurde, dass die dritte Welle irgendwie, oder die zweite, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass der neue
Zweite,
Peak
dritte, ach, egal,
kommt.
geht eh endlos so weiter.
Genau, haben uns seitdem gar nicht mehr getroffen und haben quasi ja hin und wieder mal irgendwie auf Jitsi uns getroffen. Sonst kommunizieren wir eigentlich nur noch über GIFs und warten im Grunde ab. Ja.
Was macht das emotional mit jemandem, mit einer Band, mit den einzelnen Leuten, wenn man vorher total eng war und jetzt genau das alles, was eine Band ausmacht, in einem viel zu kleinen Proberaum aufeinander zu hocken, in einem viel zu kleinen Tourvan aufeinander zu hocken, auf einer viel zu kleinen Bühne aufeinander zu hocken, und das jetzt alles irgendwie so nicht mehr da ist.
Ja, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz absehbar. Also mir ist vor allem ultra langweilig die ganze Zeit. Und natürlich, ne, also diese ganzen Toursachen fehlen ganz krass. Ich meine, wir haben ja vor allem eine Platte letztes Jahr auch rausgebracht und haben gar nicht getourt. Also wir haben seit Dezember 2019 kein Konzert mehr gespielt. Und haben währenddessen ja auch noch, ist Benta ja bei uns am Schlagzeug dazu gekommen. Also Marc hat ja auch gehört. Und das ist natürlich deswegen irgendwie doppelt spannend, weil wir uns in der Hinsicht auch noch so ein bisschen quasi kennenlernen müssen eigentlich oder das gerne tun würden und das gerade nicht so richtig können. Jetzt vor allem ja seit November irgendwie. Und deswegen ist es herausfordernd natürlich. Ich denke mal, so richtig merken wir das dann erst, wenn es wieder irgendwann losgeht, was das quasi mit uns so als Bandstruktur gemacht hat. Für mich persönlich ist es halt, glaube ich, also es fehlt halt einfach total viel. Das kann ich jetzt nicht so richtig tracken, was genau das jetzt ist. Es fehlt ja irgendwie so vor allem, würde ich sagen, diese Orte des unabgesprochenen Begegnens irgendwie, dass man irgendwo hingeht und dann trifft man ganz viele Leute, ohne sich jetzt zu verabreden oder so. Und natürlich aus einer Bandperspektive dieser, ja, dieser Ausdruck oder wie auch immer man das immer sagen will. Ich würde sagen, vor allem vielleicht auch das Unterwegssein an sich.
Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise eine ganz ähnliche Erfahrung ist wie so ein Paar, das sich irgendwo in einem anderen Land irgendwie kennengelernt hat, die dann sagen, wow, wir haben uns total verliebt, wir wollen unser Leben künftig zusammenbringen und dann durch diese typische Bürokratiesache werden die dann auf Monate, auf Jahre möglicherweise auseinandergerissen, wo ich mir gerade so vorstelle, was das so emotional mit den Leuten macht. Man weiß ja, da ist so eine andere Person oder andere Personen, die einem total wichtig sind und du kommst einfach nicht zusammen. Also das ist ja schon, glaube ich, eine Sache, die eben, ja, wird ja viel darüber geredet, was Corona mit uns allen so an traumatisierende Erfahrungen mit sich bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch sowas jetzt in so einem anderen sozialen Kontext solche Effekte sich irgendwie auftreten können.
Voll. Also ich würde sowieso generell sagen, dass Freundinnenschaft ja irgendwie so eine Art von Beziehung ist, die oft so ein bisschen zu wenig irgendwie Beachtung bekommt, gerade in Bezug auf was für eine emotionale Wichtigkeit hat das oder gerade auch, ja, Nähe hast du eben auch schon angesprochen. Also ich sage oft, dass ich mit Punktproblemen immer so die eigentlich die romantischsten Beziehungsweisen habe von den Leuten, mit denen ich irgendwie in Beziehung stehe, weil wir immer irgendwie so, ja, so klischee-romantische Sachen machen, irgendwo hinfahren, in den Sonnenuntergang, keine Ahnung, Sleepover und sowas. Und ich glaube, das fehlt halt total krass. Also, ne, gerade, ich glaube, auch in so Partnerinnenschaften oder so klassischen Zweierbeziehungen oder so, macht Corona ja auch gerade ganz viel, dass Leute sich entweder nicht sehen können oder sich Leute irgendwie so zu zweit zu viel sehen vielleicht. Und ja, also genauso ist es natürlich in so einem Bandkontext, nur dass eben, weil das ja jetzt so Partnerinnenschaft oder Familie untergeordnet wird, auch nach den Lockdown-Regelungen in Deutschland, fällt das natürlich irgendwie weg. Und das ist schätzen, was das halt auch macht, seine Freundin super lang nicht zu sehen einfach. Ja.
Wie, darf ich fragen, wie alt du bist? Darf ich fragen, wie alt du bist und wie lange dich die Band in deinem Leben schon begleitet, so in so einer Relation?
ja, also ich bin so Anfang 20 und Punktproblem ist ja so spannend daran, ist ja, dass wir uns von so einer Schülerband so ein bisschen transformiert haben, jetzt zu so einer, also kennen uns ja quasi alle aus der Schule, teilweise aus dem Kindergarten und uns dann so ein bisschen diesen Weg in die DIY-Punk-Szene gefunden haben und danach erst nochmal so in irgendwie größere Städte gezogen sind und irgendwie dann diese ganzen Strukturen so entdeckt haben. Das zeichnen wir auch so ein bisschen diesem Film nach, den wir gemacht haben. Und deswegen quasi so als Band von der Redaktion würde ich sagen, ein Viertel von meiner Lifetime. Und die Person kenne ich aber schon so mein ganzes Leben oder mein halbes Leben. Und das ist jetzt aber natürlich auch nochmal so ein neuer Punkt, ne, weil jetzt ist so Benta dazugekommen, was auch nochmal so einen neuen Step macht. Damit haben wir jetzt so eine Verbindung in Ruhrpott irgendwie. Das wäre eigentlich so ein richtig schöner neuer Step gewesen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen alles on hold. Und genau, aber deswegen ist es halt irgendwie voll wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwierig, das so abzuwägen, wie wichtig ist irgendwie so ein Band-Ding, ne? Genau.
Klar, es ist natürlich jetzt nichts Systemrelevantes, nichts Überlebensnotwendiges, wenn man es mal in Relation zu, keine Ahnung, Altenpfleger, Intensivpfleger, wie auch immer, Menschen, die in so einem Kontext arbeiten. Natürlich, ganz klar, wir wissen alle, es gibt wichtigere Dinge, die wo es um Leben und Tod geht. So eine Band ist so gesehen, sorry, wenn ich das so sage, nice to have, aber trotzdem ist es natürlich immer eine extrem persönliche Sache, was einem im Leben jetzt irgendwie so wichtig ist und wo man einfach enorm stark emotional dran hängt. Ich denke, für jemanden, der für eine Person, die Sport sehr intensiv betreibt, die jetzt ihren Sport nicht betreiben kann, ist es ja auch was. Es wird einfach was aus deinem Leben rausgeschnitten und das hinterlässt erstmal eine Leere. Und wie das jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen ist, ist, glaube ich, dann erstmal egal. Das Wichtige ist ja vor allem erstmal, wie was persönlich mit dir macht.
Ja, voll. Genau, das würde ich auch sagen. Und ich denke schon, dass, also ich finde es auch immer sehr schwer, das so selber zu tracken, was für eine Wichtigkeit hat das. Und dann kommt direkt irgendwie auch diese Privilegienfrage, so eigentlich, ich habe so eine ganz gut große WG, viel Platz und so. Ist es eigentlich alles so aushaltbar, auch wenn ich trotzdem nur drin rumhänge und 5 Tage lang die gleichen Klamotten anhabe und irgendwie so vereinsame, keine Ahnung. Genau, aber trotzdem, klar, es ist subjektiv halt voll relevant so. Also ich meine, das ist bei, ich weiß nicht, bei euch hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch einiges verändert irgendwie in der Art und Weise, wie ihr jetzt irgendwie gerade am Ochs schreibt oder vielleicht auch wie das irgendwie, ich meine, es sind ja wahrscheinlich noch mehr Leute, die da irgendwie daran beteiligt sind, was für eine Wichtigkeit das hat, da verschiebt sich ja wahrscheinlich auch irgendwie gerade vielleicht was oder so, ne? Wie würdest du
Wenn du
das
das jetzt
sehen
als
für dich?
Frage an mich formuliert hast,
Ja.
also zum einen, klar, ich bin in der Situation, dass das Ochs-Büro hier im Haus ist und gibt ja den Thomas, der in der Redaktion mit dabei ist. Das ist aber halt so quasi, ja, Teil der Familie, der ist eben hier. Und natürlich, tritt auch mal einen Schritt weiter zurück, als man sonst irgendwie tun würde, was so Distanz waren. Unsere Praktikantin, die kommt nur noch maximal einmal die Woche. Ansonsten macht die das von zu Hause aus. Meine Frau Uschi, die ja auch beim Ochs mit dabei ist, die hat ihr Homeoffice von ihrem anderen Job mittlerweile hier auch im Ochs-Büro mit drin. Aber das ist halt so quasi das Kernteam. Unsere Lektorin Ute, die ist schon seit einer ganzen Weile macht die das aus dem Homeoffice. Und Philipp, Pippo, der Layouter, der wohnt zwar in Solingen, aber den habe ich jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Und wir hatten das Glück, dass wir in der Lage waren, uns bedingt durch schon frühzeitig damit beschäftigt zu haben, eben entsprechende Cloud einzurichten für unsere internen Zwecke, dass wir eigentlich vollkommen ungehemmt weiterarbeiten können, dass das also keine Einschränkung bedeutet. Und die ganzen Schreiber und Schreiberinnen sind natürlich sowieso übers ganze Land verstreut. Also da war schon immer eigentlich eher so eine E-Mail-Beziehung, um es mal so zu sagen. Hat tatsächlich also Corona gar nicht so viel verändert, was jetzt unsere Arbeitsweise betrifft.
Okay, Aber ja,
Erstaunlich. Ja,
Ja, das ist
sagen wir so, aber natürlich,
irgendwie.
klar, es geht es natürlich in gewisser Weise um, ja, geht es um das Überleben. Na, es ist schwierig. Ich merke, dass, wenn ich das noch sagen darf, dann reden wir jetzt gleich mal wieder über deine Band. Was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, wie viel wirklich positives Feedback von unseren Leserinnen und Lesern kommt, wo du einfach merkst, wie denen das Heft wichtig ist, so als jetzt, wo diese anderen Fixpunkte in der Szene irgendwie so wegfallen. Also dieses, na, wo trifft man sich auf Konzerten? Also das ist ja das soziale Get-Together, wo wir alle, was uns ja total fehlt, dir auf der Bühne, wir davor oder vor dem Laden, um sich dann zu reden, während irgendeine Band drin spielt, die man gerne sehen will, aber das Soziale ist viel wichtiger, das fällt weg. Und da habe ich das Gefühl, dass für viele Leute so jenseits von Social Media so ein gedrucktes Heft, das sie da liegen haben, irgendwie so ein warmes Gefühl auslöst. So, ach wow, immerhin das gibt es noch. Und das ist ganz seltsam, was da so an Feedback kommt. Ist halt auch schön, aber auch da verändern sich ja Dinge. Das merkt man, dass da einfach so eine die Wertschätzung irgendwie sich so irgendwo anders hinschiftet.
Ja, voll spannend. Dass ich ja auch vor allem immer dann diese Social Media Perspektive natürlich mitbekommen gerade. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht ein anderer Raum wären ja auch noch so die Sampler oder so, die jetzt nochmal so eine neue, ja, nochmal so eine neue Welle irgendwie bekommen haben. Genau, was doch eine Überleitung natürlich ist. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben jetzt ein paar neue Demos aufgenommen. Und wir haben uns jetzt eben aufgrund unserer allgegenwärtigen Langeweile dazu entschlossen, die erstmal auf verschiedenen Samplern rauszuhauen. Genau, der erste ist letzten Freitag, als er wieder Bandcamp Friday war, auch schon erschienen auf dem Leave No One Behind Sampler von Bruno ist dagegen. Das ist so ein Berliner Kollektiv. Die haben wir irgendwie auf so einem Filmscreening in Leipzig kennengelernt. Und genau, das ist so das Letzte, was so passiert ist. Und irgendwie, es gab ja so einige Sampler, irgendwie in Köln diese Modclick-Sampler, dann diesen anderen großen Sea-Watch Soli-Sampler auch aus Berlin. Ich finde, das ist auch noch so ein Resonanzraum irgendwie gewesen, jetzt jenseits von Social Media irgendwie. Ja.
Darf ich mal eine ganz alberne Frage stellen? Das ist diese Frage, die man eigentlich immer vermeidet, weil das irgendwie die blödeste Interviewöffnungsfrage ist. Jetzt ist er aber schon ziemlich weit im Interview. Punk in Droblick, Pogendroblem. Gibt es da irgendwie so eine Beziehung? Ich mag ja solche karlauerhaften Wortwitze.
Das ist lustigerweise wieder aufgetaucht, als wir diese Demos aufgenommen haben, also im November. Da meinte der Mensch, der uns aufgenommen hat, hat auch diese Frage gestellt. Und Frieda meint, also der Mensch, der Gitarre spielt, meinte so, nee. Und ich so, doch. Also klar, hä, das Also wir hatten da offensichtlich unterschiedliche Perceptions von. Und dann habe ich über ein Meme rausgekramt, was ich 2018 gemacht habe, wo das auch schon drin vorkam. Und dann hatten wir den Beweis, dass wir zumindest schon länger wissen es. Ich glaube, es hat keine direkte Anspielung, glaube ich. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Wir wissen das ja, ich meine, diese Namensfrage ist ja, kommt ja, wie du schon sagtest, oft und auch oft sehr früh in Interviews, und das ist natürlich immer besonders reizvoll, wenn man so richtig schlaue Namen hat. Genau, aber tatsächlich sind wir uns da selber sehr uneinig und unklar darüber.
Ja, aber Namen machen natürlich einfach sehr viel aus. In eurem Film, über den wir auch nachher gleich noch reden werden, tauchen ja Agni Kid Joe auf. Und das war so eine Band, wo ich anfangs so wirklich so alles sich verkrampft, dachte ich, so Ugly Kid Joe war so eine unfassbar beschissene 90er Jahre New Metal Scheißband. Und dass ich mir dachte, so, nee, die darf man gar nicht mal verballhornen. Das kann ja gar nicht gut sein, bis ich dann gecheckt habe, doch, die sind gut. Und das ist einfach nur ein. Ja, so ein Wortwitz, der schon wieder geil ist, aber halt leider auch irgendwie. Es passiert halt oftmals aufgrund von einem Namen sehr viel.
Ja,
Und
voll.
bei
Also,
euch, ja?
bei uns ist tatsächlich, also einerseits, heute würden wir natürlich diesen Namen nicht mehr wählen, so. Der ist natürlich auch so in der pubertären Kiddie-Punk-Haltung irgendwie erwachsen. Heute hätten wir wahrscheinlich so einen schlauen post-punkigen Namen eher. Und das aber immer ganz gut. Also einerseits, dass wir damit immer so ein bisschen zurückgeworfen sind auf dieses Kiddie-Punk-Ding, damit wir nicht zu schlau werden oder zu ja irgendwie zu indie oder so. Und andererseits hat das, glaube ich, schon sehr viele Booking-Anfragen auch verhindert. Da bin ich mir relativ sicher. Was vielleicht aber auch dann wiederum gut ist.
Deutschland braucht Deutschpunk oder auch nicht. Nein, also es ist tatsächlich, ich weiß auch noch, das erste Interview, das wir im Ochs hatten, da wurde auch, glaube ich, hat euch Fabi auch noch so als ja, so Deutschpunk irgendwie so eingeführt. Und ich dachte, wenn ich
Ja.
mir jetzt mal so gerade das so also angeschaut habe, das ist ja schon eher ziemlich schlaumeieriger Diskurspunk, würde ich jetzt eher mal das irgendwie nennen. Eine Menge Fremdwörter in den Texten und Anspielungen und sehr viel Fremdwörter und erklärt. Was studierst du eigentlich?
Erstmal, ne, das ist, ich habe die ganze Zeit auch darauf gewartet. Ich habe mir schon gedacht, dass wir auf dieses erste Interview zu sprechen kommen noch. Wir nie so richtig die Gelegenheit zu so einer Response hatten. Also Fabi hat nicht nur uns als die neuen Vorzeige-Asi-Punks oder irgendwie sowas, der neue Stern am Asi-Punk-Himmel, hat er, glaube ich, geschrieben. Er hat auch, wir haben eigentlich ganz normal mit ihm gesprochen. Er hat uns aber irgendwie so ein Slang oder so einfach überall reingeschrieben, als wären wir irgendwie so aus Berlin oder aus Gelsenkirchen, keine Ahnung. Das war schon, also es war ein bisschen hart. Das kann man an der Stelle schon sagen, dass also er hat sehr seine Vorstellung von uns, wie er uns gelesen hat, eingebracht, fast künstlerisch in das Interview. Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mit dem Interview mit Nadine, was wir in dem Ochs im Sommer, glaube ich, hatten, doch sehr viel zufriedener war. Also auch vielleicht nochmal als Rückmeldung. Trotzdem hatten wir mit Fabi auch immer so, haben uns manchmal getroffen oder so irgendwo oder Kontakt. Aber das war schon ein bisschen witzig. Und jetzt könnte man natürlich fragen, entweder er hat uns damals wirklich sehr anders wahrgenommen, oder aber wir haben uns halt eben von diesem Punkt irgendwie zu dem, was wir jetzt da, ne, in dieser, was du gerade besprochen hast, entwickelt. Also das, was ich ja schon meinte, dieses Schülerinnen-Band-Ding hin zu, ja, wie auch immer man es nennen mag. Und das hat natürlich, das ist, kann man jetzt, glaube ich, auch nach diesem Film nicht mehr so richtig leugnen, auch natürlich mit so einer Uni-Sozialisation zu tun. Und es dürfte kein Geheimnis sein, das hast du sehr gut gelesen, dass ich ein gesellschaftswissenschaftliches Fach studiert habe. Genau. Aber ne, an der Doku habe ja auch nicht nur ich mitgewirkt, sondern auch noch andere Menschen, die aber auch alle oder die meisten tatsächlich irgendwas studiert haben, was in die Richtung so Kultur, Wissenschaft, Design, Sozialwissenschaften oder so geht. Ja.
Der Film heißt, die Doku heißt Auf der Suche nach Utopie, ist bei YouTube zu finden. Und ich hatte mir die angeschaut und ich fand das total spannend. Also so gesehen, ja, sind, wie soll ich sagen, wichtige Themen, oh, das klingt total pauschal und allgemein. Nein, es sind natürlich einfach, ihr stellt sehr große Fragen. So, wie wollen wir leben letztlich? Was sind die Optionen? Was sind die Möglichkeiten? Was geht nicht? Wenn ich jetzt mal so mein Feedback geben darf, was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren immer diese so Best-Practice-Beispiele. Also das eine sind die Wünsche und die Vorstellungen, aber was macht man draus und wie macht man das? Wie kriegt man dieses richtige Leben im Falschen dann doch vielleicht ganz gut hin? Vielleicht kannst du das jetzt einfach beantworten. Wie löst ihr dieses Dilemma auf Anspruch und Wirklichkeit?
Voll, also das ist ja quasi die Grundfrage, ist ja quasi auch, ob Punk das quasi ist. Also ist Punk irgendwie ein Best-Practice-Beispiel oder irgendwie eine Struktur oder ein emanzipatorisches Projekt? Würde ich jetzt erstmal sagen, per se erstmal nicht so. Und wir haben da so ein bisschen den Umweg so genommen, zu sagen, okay, die Struktur oder diese DIY-Strukturen, die ergeben sich erstmal nicht über Punk, sondern über erstmal irgendwie Freiräume oder irgendwie so kollektive Organisierungen, einfach dieses DIY-Ding vor allem. Und dann ist quasi Punk vor allem das, was darin passiert. Also quasi für mich wäre quasi das, was wir in der Doku so ein bisschen zeigen wollten, DIY-Punk als so Netzwerk von ja irgendwie solidarischen Beziehungsweisen, die so einen Raum ermöglichen, in dem so ein Begehren oder so ein Wunsch nach irgendwie einer besseren Welt, nach so einem richtigen Leben irgendwie mehr Raum kriegen kann, wo also quasi sowas wie Utopie gefühlt zumindest für einen kurzen Zeitraum oder so entstehen kann. Und das ist natürlich dann auch wieder so irgendwie schwierig, weil das ist natürlich aus so einer Bandperspektive ein bisschen einfacher, wenn man die ganze Zeit rumfährt, kriegt dann immer so alles und dann denkt man so, ach, das ist irgendwie nice. Oder wenn man halt so weiß, männlich sozialisiert ist, ist natürlich Punk irgendwie auch ein guter Raum, um so das so zu fühlen. Und genau, die Frage wäre dann quasi, der Umsetzung ist halt nochmal, glaube ich, eine andere, weil Punk irgendwie an sich ja auch keine straffe Organisation oder straffere Organisierung oder überhaupt Organisierung im engeren Sinne ist und halt auch irgendwie eine sehr spezielle Subkultur, die irgendwie ja schon noch so ein bisschen, ja, wenn ich weiß, dominiert ist, irgendwie so ein Rocker-Ding irgendwie noch so manchmal mit drinne hat. Genau, aber auf der anderen Seite ist eben dieses Selbstorganisierende und dieses Sachen ausprobieren, dieses irgendwie versuchen, Dinge so selbst oder ein bisschen anders zu machen oder Räume zu öffnen für alle, die auch Punk jetzt vielleicht jenseits von so einem klassischen Musikgenre oder so machen wollen, ist das zumindest so in meiner oder auch unserer Sozialisation als Problem halt schon, sind das oftmals die Orte, wo wir uns wo irgendwie sowas wie Utopie am spürbarsten wird. Und das war quasi das, was wir in dem Film zeigen wollten. Also dieses quasi eher dieses Gefühl und genau, Best Practice ist nochmal, glaube ich, ein anderer Punkt. Genau.
Also grundsätzlich interessant, dass es bei dir überhaupt Punk geworden ist, weil nennen wir jetzt mal die Generation, ich denke, wir sind wahrscheinlich dann so ungefähr, na, wahrscheinlich doch 30 Jahre auseinander. Und ich bekomme das ja mit von jetzt Freunden, Ox-Schreibern und Schreiberinnen, von Menschen, die heute Lehrer oder Lehrerin sind, dass im Vergleich zu der Zeit, als sie selber in die Schule gingen und Punk waren und Punk wurden, sie sagen, ich habe heute teilweise irgendwie, ich habe seit 5 Jahren in keine der Klassen, die ich habe, habe ich noch irgendwie jemand Punk-Affines irgendwie gesehen. Also Punk ist natürlich schon so von einem gewissermaßen Massenjugendbewegung, das mal ganz übertrieben ausgedrückt, aus den 70er und 80ern schon zu so einem totalen Nischending geworden. Kannst du da mal so sagen, wieso ist es bei dir, bei euch, dann doch Punk geworden irgendwann in den Nullerjahren? Und wie fühlt sich das? Was wäre da noch gewesen? Oder wie fühlt sich das an, so quasi so in der Minderheit noch eine Minderheit zu sein eigentlich?
Ja, also ich würde sagen, es gibt natürlich verschiedene Gründe vielleicht, ne, warum das so ist. Einerseits ja irgendwie so eine Hybridisierung von so Jugendkulturen und so und das Internet. Und auf der anderen Seite vielleicht schon auch, dass Punk irgendwie nicht mehr so ein, an sich jetzt erstmal nicht mehr so ein wirklich großes oder vielleicht auch noch nie so ein wirklich großes Utopieversprechen hatte. Also deswegen haben wir ja quasi uns auch auf diesen spezifischen DIY Punk, der ja wirklich auch nochmal nischiger und in der Regel halt auch so laufen da auch viele Leute rum, die irgendwie so ähnlich sozialisiert sind wie wir. Genau. Und warum das dann bei uns so geworden ist und wir quasi nicht andere Sachen ansprechender fanden, ist vielleicht ein bisschen unklar, vielleicht ein bisschen Zufall. Also ich glaube, es ist natürlich schon, ich kenne wenige Leute, die jetzt sich noch wirklich so ultra krass als Punkerin oder so identifizieren, sondern es ist, also zumindest von dem so Musikgeschmack oder so. Und ich glaube, was damals vielleicht Faktoren waren, einerseits, dass wir halt eben in Bergstadtbach alle aufgewachsen sind und ja, auch da war es immer relativ langweilig und da waren halt so Jugendzentren, halt immer dann Anlaufstellen für uns und dann haben wir uns ja quasi auch dann kennengelernt. Und da, die waren sehr Metal dominiert und wir waren halt, konnten halt einfach alle nicht so richtig irgendwie irgendwas spielen und dann landet man irgendwie beim Punk halt und genau, man hätte natürlich aber auch irgendwie bei, keine Ahnung, irgendwie Ableton landen können oder irgendwelchen DIY-Hip-Hop-Sachen oder so. Ich glaube, das war dann schon zu der Zeit einfach, war gerade schon noch so ein bisschen so diese Alternative Rock Green Day-Schiene, die uns dann so ein bisschen mitgenommen hat. Und damit konnten wir uns halt irgendwie dann identifizieren so. Und das, ja, ist, glaube ich, wenn man jetzt so ein, ja, so Vorstadt-Typ ist, ist es halt, glaube ich, war das damals irgendwie eine einfache Identifikationsfigur, die irgendwie geklappt hat. Genau.
Gut. Wenn man sich eure, wer ist für eure Bandinfo-Texte verantwortlich?
Für die Infotexte, ich glaube,
Ihr
das.
gemeinschaftlich oder du? Ja.
Ich glaube
Ich glaube, das
hauptsächlich
bist du.
ich. das wird natürlich im Konsens entschieden.
ich bin mir nicht, manchmal nicht so sicher, wie du, wie soll ich sagen, ich will jetzt das in keinster Weise. Verstehe mich nicht falsch, ins Lächerliche ziehen, aber so einerseits als Punktproblem seid ihr schon, empfinde ich auch immer eine Band, die schon auch so having a laugh, having a say, also ihr seid keine verkrampften Spaßbremsen. Da fällt mir es dann immer so schwer, weil wie soll ich sagen, bestimmte Sätze, die werden da so rausgehauen, die kann man dann entweder wie so beinahe schon politbüromäßig lesen und zum anderen weiß ich immer nicht, ob da jetzt irgendwie so ein verschmitztes Grinsen, so ein Hihihi dahinter hängt. Wenn ich jetzt mal so Sachen zitieren darf wie für einen intersektional reflexiven Deutschpunk. Das klingt nach totalem Demo-Statement, ist auch eine gute Aussage. Gleichzeitig Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dann noch so Sätze wie das Verhältnis von Subjektivität und Kollektivität im Corona-Year und andere Treppenwitze. Das klingt schon, das sind schon sehr gut ausgedachte Sätze. Willst du die mal bitte, deshalb habe ich jetzt hier vom Mikro, bitte mal so ein bisschen erläutern, wie verhält sich es also zwischen Anspruch, bisschen Tongue in Cheek, bisschen ironisches Spielen damit, wie ernst oder unernst ist es mit all sowas?
Ja, ist alles ernst gemeint.
Ja, gut, jetzt hast du mich total abgekanzelt, weil ich das irgendwie versucht habe, irgendwie, nein, jetzt grinst er. Also, jetzt musst du mal erklären. Du musst gar nichts, du darfst erklären.
Nee, also ist so. Ja, ich meine, es steht ja im Internet. Also für einen intersektional-reflexiven Deutschpunk ist auf jeden Fall bluternst gemeint. Und tatsächlich ist dieses, also der zweite Satz, den du gesagt hast, dass ich kann mich schon an meinen eigenen Satz nicht mehr erinnern.
Das Verhältnis von Subjektivität und Kollektivität im Corona-Year und andere
Genau.
Treppenwitze.
Ich meine, da geht es ja quasi um diese Platte Ich-Wir. Und das ist ja quasi so. Wir machen ja immer so Konzeptalben by accident. Also irgendwie gab es halt dann diese Songs, Ich und Wir. Ne, das sind ja zwei Lieder. Das eine hat der Frieder, unser Gitarrist, geschrieben. Das andere habe ich geschrieben. Und das ist ja dann hat es sich das wieder so ergeben. Dann geht es so darum in dieser Platte. Und das ist ja tatsächlich irgendwie auch diese Utopiefrage so ein bisschen, der wir uns dann zugewandt haben, weil wir das Gefühl hatten, dass ja, es wurde sehr, sehr lange, ging es viel so um den irgendwie die autoritäre Zuspitzung. Wir haben uns irgendwie viel mit so der neuen und in Anführungsstrichen Rechten beschäftigt und hatten das Gefühl, dass halt eben diese großen Fragen, wie du von meintest, halt mal wieder so ein bisschen Raum brauchen. Und dann dachten wir, ah, okay, dann fragen wir doch einfach mal die Punks. Und so ist dann auch dieser Film quasi entstanden. Und dieses, also das war schon unsere Zielsetzung oder unser Interesse daran, ein bisschen zu schauen, wie verhält es sich damit. Quasi ist ja auch eine Frage für innerhalb der Band, ne? Oder eine Frage, ja, eine gesamtgesellschaftliche Frage, eine Frage in so einer Punk-Szene, was ist das, was macht so das Ich, was ist so das Wir, wie kriegen wir irgendwie eine Transformation vielleicht hin, wie sind wir irgendwie solidarisch untereinander und nehmen uns vielleicht irgendwie auch mal zurück oder so, keine Ahnung. Also sind ja wirklich ganz viele Fragen, die alle einen sehr, sehr ernsten Kern vielleicht oder einen ernsten, ja, irgendwie ernste Fragen sind. Und genau, trotzdem sind wir dann auch manchmal trotzdem auch gut gelaunt, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind oder Konzerte spielen oder auch uns einfach sehen, was ja momentan eben nicht geht. Ja.
Es ist auf jeden Fall eine sehr große Komplexität in den Texten, in dem wie ihr euch darstellt, wie ihr euch seht. Ich finde das manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Zum einen gibt es natürlich gewisse Punk-Aspekte, oder Punk-Bands, wie auch immer, die von einer gewissen Plakativität leben, wo einfach klar ist, Schlagworte raushauen, Dinge, die man mitgrölen kann, Dinge, die leicht verständlich sind. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so ein Satz wie das Verhältnis von Subjektivität und Kollektivität im Corona hier und andere Treppenwitze, das ist so ein Ding, da habe ich das Gefühl, also ich muss da schon mal ein ganzes Stück drüber nachdenken, wo man sagen kann, okay, wow, er muss nachdenken. Aber das, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, das ist wie so die Überschrift von einem Artikel zu lesen in der Zeitung und dann den langen Artikel dazu lesen zu müssen, um zu verstehen, worum es da geht.
Ja, das hast du voll recht. Also das ist auch das Problem, dass zumindest ich das oftmals nicht mehr anders hinkriege, Sachen einfach zu formulieren. Und eigentlich so eine Punkband ja der Ort sein sollte, um sowas zu machen. Und das aber zunehmend schwierig empfinde. Und deswegen zumindest unser Bandname mich auch immer wieder daran erinnert, dass es halt möglich ist. aber da hast du voll recht. Also das ist tatsächlich ein Spannungsfeld und das wird nicht unbedingt besser. Und ich habe tatsächlich auch im Nachgang von diesem Ich-Wir-Album oder von nochmal gemerkt, dass es das vielleicht wieder eine gute Idee wäre, darauf ein bisschen zu achten. Also da ging es tatsächlich, ne, eher so um diese große Suchbewegung. Wir machen so einen Film, bla bla. Und genau, jetzt sind wir durch die Pandemie unter anderem wieder so ein bisschen zurückgeworfen und weniger ausschweifend und weniger gut gelaunt und so, dass ich Hoffnung habe, dass es vielleicht wieder besser klappt. Ja, zumindest unsere musikalisch bleibt es zumindest einfach. Das kann ich zumindest für mich sagen.
Also einfach klingt schlicht, aber ihr seid nicht schlicht. Ihr seid musikalisch, ich finde, durchaus komplex in dem Sinne, dass es eben nicht Ufter-Ufter ist, sondern das Gegenteil davon. Jetzt, ja, jetzt auch nicht irgendwie Tech-Metal, aber ist halt definitiv nicht Ufter-Ufter. Das würde ich unter schlicht verstehen.
Okay, ja, vielen Dank. Aber vielleicht auch das wieder mehr.
Darf ich nochmal wieder mehr öfter? Darf ich nochmal eine Frage stellen? Ich merke natürlich, dass ihr jetzt auch in der Doku auf der Suche nach Utopie, in den Texten, in den Fragen und dem Versuch, dort Antworten zu geben, dass da eine Menge natürlich drinsteckt. Also irgendwie gefühlt merkt man das, kurze Zwischenfrage, bist du der alleinige Textdichter, wie es bei der GEMA heißt, oder ist das so ein gemeinschaftlicher Prozess mit den Texten?
Hauptsächlich ist es so, dass Frieda und ich die Texte schreiben. Und dann
Okay.
ist das halt immer so ein Prozess, dass wir, dann machen wir den Rest halt immer zusammen, dann verändert sich das alles nochmal, dann sagt irgendwer nochmal so, ey, das ist irgendwie nicht so gut oder edit irgendwas oder so. Genau.
So, die Frage, die ich stellen wollte, ist, wir machen ja auch noch so ein veganes Magazin namens Kochen ohne Knochen. Und in dem Kontext, in dem veganen Kontext, stößt man halt immer wieder auf Bücher, auf Artikel, auf Menschen, die vegan so neu für sich entdeckt haben. Und da hast du ganz schnell so dieses, man merkt es schnell, dass Menschen einfach von so einer neuen Sache, die sie gelernt haben, die sie verstanden haben, total begeistert sind. Wenn man jetzt aus der Vorstadt, aus seinem Jugendzentrumsdasein irgendwie in dieses Leben und dieses Studium so rein katapultiert wird und merkt, wow, da sind so viele geniale Gedanken, Theorien, Bücher, Dinge, die mir helfen, irgendwie die Welt zu verstehen, zu erklären, weiterzusehen. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Sache, so eine Lebenserfahrung auch durchaus in dieser Band drinsteckt.
Ja, oder auch in der gesamten, oder in einem sehr großen Teil der Punk-Szene, wie sie sich derzeit in den urbanen Zentren etabliert oder so. Ja, ich glaube, das ist eine sehr treffende Analyse. Und ich glaube, das macht, also nicht generell, ich finde Punk ist, und das ist auch das Gute an Punk, hat immer auch noch so einen Raum für so Dummheit, Pubertät, unausgereifte Sachen und irgendwie sowas, der auf der anderen Seite auch wieder super nervig werden kann oder so, ne? Und auch irgendwie so übergriffig und so. Und auf der anderen Seite, ja, würde ich sagen, es ist eine sehr treffende Analyse, die Problem in Teilen, glaube ich, gut beschreibt. Und ich glaube, mein Lieblingskommentar dazu, so, es gab ja auch dann irgendwie so auf Facebook natürlich auch so Debatten über diesen Film so ein bisschen. Da hat auch eine Person geschrieben, da ging es auch um die Frage, also der wurde ja weitestgehend ziemlich positiv irgendwie rezipiert. Und da hatte dann eine Person das auch so sehr euphorisch quasi geteilt. Und dann gab es eine relativ starke Kritik irgendwie da in den Kommentaren, so dass es halt eben Punk halt irgendwie keine Utopie ist, dass es halt eben Punk so ein Mittelschichtsphänomen ist, was natürlich, was natürlich, aber was quasi einer Emanzipation irgendwie nicht wirklich Vorschub leistet, was in Bezug auf irgendwie den materialistischen Staat oder Klassenkampf oder keine Ahnung, eigentlich wenig Effekt hat bis keinen. Und ich meine, da könnte man auch drüber diskutieren und so, ne? Aber das war also die Kritik. Und dann hatte die Person drunter geschrieben, stimmt, aber vielleicht bin ich einfach voll froh, dass ich aus dem Dorf weggezogen bin. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele irgendwie teilen. Und was sich natürlich irgendwie auch in anderen, glaube ich, Szenen in so Großstädten widerspiegelt, also irgendwie vielleicht Techno oder so zum Beispiel, ne? Oder vielleicht auch so eine, irgendwie so eine queeren Szene oder generell Leute, die irgendwie auf dem Dorf eher aufs Maul kriegen. Und das ist ja eben, ich meine, das machen, sagen ist ja auch relativ offen in unseren Texten manchmal drin oder unsere Selbstbeschreibung, eben dieses Bergisch-Gladbach-Ding, dass wir damit ja auch so ein bisschen kokettieren, obwohl Bergisch-Gladbach ja eine Großstadt ist, actually, ne? Und da immer alle so tun, als wären sie so voll auf dem Dorf aufgewachsen, aber eigentlich in 20 Minuten am Dom sind. Genau. Und das hast du, würde ich sagen, gut beobachtet.
Interessant finde ich bei dieser ganzen Sache, dass da jetzt gerade auch in eurer Doku so, wenn ich das betrachte, also das Ox gibt es ja länger als du lebst, und es sind so bestimmte Fragestellungen, die immer mit alle paar Jahre sich in gewisser Weise irgendwie wiederholen. Und ich finde jetzt sehr, sehr spannend, dass, ja, wie soll ich sagen, oftmals habe ich das schon beinahe das Gefühl, und das gerade so akut, dass in der Punk-Szene oftmals gar kein so großer intergenerationaler Austausch mehr stattfindet. Das haue ich jetzt mal so als These irgendwie raus, aber dass dann in jeder Altersgruppe so eher vor sich selber hingerödelt wird, jede Altersgruppe so ihre eigenen Interessen, Diskussionen hat, aber weniger miteinander geredet wird, sondern eher, wie gesagt, in der Alterskohorte. Und da bin ich, das bin ich, habe ich das Gefühl, dass da das in letzter Zeit durchaus sich eher so ein bisschen verstärkt. Also man hat zwar seine gemeinsamen Räume an bestimmter Stelle, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ich finde da schon fast so eine gewisse Entfremdung statt. Das haue ich jetzt alles mal so sehr thesenartig raus, weil ich das irgendwie so eine latente Beobachtung irgendwie eben habe.
Ja, das ist ja jetzt in der Tat relativ thesenhaft. Da kann ich jetzt, glaube ich, weil ich mich ja auch in einer älteren Alterskohorte befinde, wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich mutmaße, dass es auch mit den aktuellen Online-Debatten um das Ox etc. und Feminismus und so auch zu tun hat. Und ich weiß nicht genau. Also ich glaube, ich höre das natürlich öfters von ja, quasi Leuten, die länger in sowas in der Punk-Szene drin sind oder so. Dass das, also das ist jetzt, du bist quasi nicht die erste Person, die das so sagt. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es generell gibt es oftmals nicht so einen intergenerationalen Austausch. Also auch vielleicht irgendwie, vielleicht in Bezug auf die gesamte Linke hört man sowas oftmals. Oder ja, keine Ahnung, ich glaube, in der Generation davor gab es auch wenig generationalen Austausch. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, manche Sachen treten natürlich irgendwie auf der Stelle, was irgendwie vielleicht auch damit zu tun hat, dass sich irgendwie Sachen auch nicht so richtig verändern und dann, ne, lernen Leute kommen in so eine Szene, denen fallen dann so Sachen auf und so und dann verändern sie sich einfach nicht zum Guten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich schon auch viele Sachen verändern. Also, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwelche Beispiele nennen. Also, ich glaube, zumindest einerseits die äußeren Strukturen, also irgendwie sowas wie Neoliberalismus oder so, hat sich einfach verändert. Und ich glaube, das hat einfach, oder zugespitzt, das hat einfach einen Effekt, würde ich sagen. Und so Innerszene-Diskurse, ich würde schon sagen, dass so queerfeministische Debatten zum Beispiel mehr Raum bekommen. Das, ne, also vielleicht kann man sagen, klar, es gibt immer wieder so Fragestellungen von so Feminismus und Punk oder auch vielleicht, keine Ahnung, Whiteness und Punk, aber ich glaube, dass sich die schon auch immer so leicht, schon Fragestellungen leicht verändern. Also quasi auch unsere Utopie-Doku ist ja auch davon irgendwie beeinflusst, jetzt so von so queer-feministischer Theorie. Also wir fragen ja zum Beispiel jetzt, also wir haben ja so, das, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, eben so nach Beziehungsweisen gefragt, vielleicht so ein bisschen nach Gefühlen und sowas, Affekten, wie auch immer man das nennen will. Und das ist, glaube ich, schon eine andere Art von Utopievorstellung als jetzt so ein klassischer End-70er, Anfang-80er Punk von wegen No Future, ich will einfach nur irgendwie saufen, keine Ahnung, oder so eine APPD-Utopievorstellung oder so. Und auf der anderen Seite, ja, kann ich das auch jetzt nicht so richtig sagen, ob sich da wirklich jetzt so viel verändert hat seit den 80ern, ne? Also zumindest spielen ja auch wir selber dann immer wieder mit diesen Rückanspielungen und es gibt ja auch schon lange Kontinuitäten, gerade mit Bezug auf so Räume und so in sowas wie einer Punk-Szene oder so einer, ja, dann Hausbesetzer-Szene, die der Punk, irgendwie mit der Punk-Szene verwoben ist und da gerade in Bezug auf diese Raumfrage gibt es, glaube ich, gerade zum Beispiel nicht so viele neue Impulse und sowas, ne? Also ich finde, es ist sehr schwer, das so klar zu sagen, das meinst du ja auch, und so thesenhaft, wie so mein Gefühl gerade dazu ist, kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen, weil jetzt mit Corona habe ich irgendwie gar kein Gefühl mehr zu irgendwas, ne? Also das ist, in dem Film war das ja noch so relativ, ja, so ein bisschen, ja, nicht optimistisch, aber so ein bisschen haben wir ja schon versucht, dass das so durchkommt. So ein bisschen positiverer Vibe. Und der ist jetzt gerade halt einfach komplett nicht da. Und das heißt, vielleicht ist jetzt zum Beispiel auch die Corona-Krise strukturell, glaube ich, ohnehin emotional sowieso auch, halt zum Beispiel auch ein krasser Einschnitt, der vielleicht auch nochmal irgendwelche Diskurse ändert oder so.
Auf eurer Platte ist hinten ein Logo drauf, Initiative Musik GmbH. Da gibt es dann schon die Langfassung, gefördert mit Mitteln des Deutschen Bundestages im bla 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 bla. Ist das noch Punk?
Ja, ich
Also
habe.
sagen wir so, ich darf, wenn ich das noch einwerfen darf, ich profitiere natürlich noch sowas. Sowas bedeutet auch, dass aus solchen Fördermitteln auch immer sich diese Förderung mit so einem Hebel versehen ist. Und das bedeutet, dass zum Beispiel euer Label dafür dann auch mit so einem Staatsgeld eine Anzeige im Ochs und CD-Track solche Dinge bezahlen konnte, weil da eben solches Geld da war. Von daher will ich jetzt, so befremdlich ich dieses Logo und diese Konstruktion im Allgemeinen immer wieder finde, im Einzelfall muss ich natürlich einfach eingestehen, dass auch das Ochs, genau wie die Bands, die so jetzt solches Geld bekommen, Nutznießer von so einer Sache sind. Und das war jetzt die lange Frage und die Erläuterung, also die Frage so, warum Initiative Musik GmbH?
Genau, ja, ich finde es, danke, dass du die Frage stellst, weil das ist nämlich tatsächlich wenig passiert, ne? Also wir hatten uns natürlich im Vorhinein auch gefragt, okay, wie ist es? Wir waren überrascht, dass es irgendwie sehr wenig Thema war. Und ich finde es auch cool, dass du quasi offenlegst, inwieweit irgendwie das Orks damit quasi dann auch irgendwie darin verstrickt ist. Und genau, quasi nach unserer eigenen Punk-Definition von DIY-Punk ist es auf jeden Fall kein Punk mehr. Und genau, ja, und genau, jetzt versuche ich gerade, ob ich in so einen Rechtfertigungsmodus reinschlittern soll oder in so einen Analysemodus. Und
Analysemodus ist okay, man muss sich für nichts
ja.
rechtfertigen, finde ich, als
Genau,
Punk.
ich glaube, es war natürlich so ein bisschen Opportunismus natürlich, ne? Es ist natürlich einfach, wenn man so Förderungssachen bekommt und genau, auf der anderen Seite habe ich, also es hat jetzt quasi, glaube ich, nicht dazu geführt, dass irgendwie irgendwas quasi besser geworden ist, es ist irgendwie nur ein bisschen anders geworden. Wir konnten so die Leute, die quasi sonst für Umme und so Videos gedreht hätten, denen konnten wir so ein bisschen mehr Geld geben. Das war, glaube ich, auch das Argument, was uns dann so überzeugt hat. Auf der anderen Seite liefen Haben wir das dann ja quasi bei This Charming Man rausgebracht, was wir gut fanden, weil wir irgendwie viele der Releases von This Charming Man ziemlich gut finden. Und darüber kam ja quasi dann auch diese Zusammenkunft mit der Initiative. Und das war quasi einfach ein anderes Ding als quasi vorher, wie wir irgendwie so Musik veröffentlicht haben. Das fanden wir natürlich irgendwie spannend. Lustigerweise hätten wir zum Beispiel den Film auch so oder so gemacht, glaube ich, und auch einfach machen können. Genau. Und ja, wie ich gerade schon meinte, nach unserer eigenen, also ich würde sagen, es ist quasi kein DIY-Punk mehr, logischerweise. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele der Räume, in denen Punk stattfindet, irgendwie gefördert, also sei es durch Städte, sei es durch das Land oder so. Und wir spielen ja quasi von irgendwelchen Garagen, von irgendwelchen Kids in der Gladbach bis über irgendwelche Kneipen oder irgendwelche Squads, AZs, bis hin zu Jugendzentren oder irgendwelchen selten irgendwelchen kommerziellen Läden. Auch so ein bisschen überall manchmal. Genau, das heißt, es ist irgendwie mal sehr schwer, das da so zu pinpointen. Wenn man so eine klassische Punk-Analyse nehmen würde, würde man sagen, klar ist Punk, geil, wir kriegen Geld vom Staat, das können wir einfach verballern. Das wäre wahrscheinlich auch so eine eher klassische Punk-Analyse. Jetzt, ich würde sagen, hat natürlich dazu geführt, dass wir irgendwie marktkonformer geworden sind. Nicht unbedingt in dem, was wir machen, sondern vor allem in dem, wie wir das machen, also in dem Fühlen. Das hat das tatsächlich, und darin ist, glaube ich, diese Förderung sehr effektiv, einen selber in so einen Modus zu bringen, dass man denkt, ach krass, jetzt müssen wir das und so abrechnen, das machen wir jetzt mit dem Label so, das können wir irgendwie dafür Promo rausballern und so. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende daran. Nicht, dass die uns irgendwie so ein paar tausend Euro gegeben haben, sondern dass sie uns in einen anderen Modus damit reingebracht haben. Und ich glaube,
Das
das ist
perfide
der Hebel.
System hat euch am Arsch.
Genau, das ist der
Ja.
Hebel. Und wenn man jetzt noch so eine klassische, vielleicht anarchistische, die auch irgendwie mit Punk zusammenhängt, Analyse machen würde, die so Staatlichkeit ganz ablehnt, würde ich zumindest widersprechen, dass ja auch der Staatlichkeit nicht monolithisch ist, sondern ist halt verschiedene Bereiche von sowas, die es im Staat gibt. Und es ist in dem Sinne natürlich absurd, dass der Staat, also in dem Sinne durch die Initiative Musik, also die B-Side von unserer Platte, die so 2016 ein aufgenommener Strammelpunk ist, der erste Song heißt CDU, geht irgendwie 47 Sekunden oder so und ist relativ klar in der Botschaft und wird dann irgendwie durch, aber diese Initiative Musik Promo-Gedönse oder vielleicht auch einfach so, das ist relativ unklar, auch noch Taz-Song der Woche, das ist halt so einigermaßen absurd und das finde ich immer in dem Sinne auch irgendwie witzig, dass quasi Staatlichkeit oder staatliche Förderung auch sowas produziert. Also es bleibt komplex. Ich würde aber immer leichter damit gehen zu sagen, es ist halt kein Punk. So. Also das Besondere an Punk ist, oder an DIY-Punk, dass man Sachen selber organisiert, dass Geld total egal ist und dass Leute das so selber machen, weil sie sich irgendwie mögen, weil sie irgendwie Punk mögen, keine Ahnung, oder Techno oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass sie das auch alles vielleicht im politischen Kontext stellen oder zumindest irgendwie politische Sachen supporten und das irgendwie machen. Und dem widerspricht das definitiv, so eine Förderung anzunehmen. Also so ganz explizit, nicht Förderung generell, aber eine Initiative Musikförderung, würde ich sagen, schon. Haben wir aber trotzdem gemacht. Punk.
Take the money and run. Ja.
Ja.
Ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wir haben fast eine Stunde. Ich möchte dir danken für die Bereitschaft für das Interview. Und ja, ich denke, wir hören uns vielleicht einfach nochmal wieder, wenn ihr irgendwann dann nach Corona mit einem neuen Album am Start seid. Mal schauen, ob das dann auch wieder gefördert ist. Und ja, danke für deine Teilnahme an dem Podcast und danke an euch da draußen fürs Zuhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.